Manchmal erschaffen wir Dinge, von denen wir in genau diesem Moment einfach wissen, dass sie funktionieren. Wir können nicht beschreiben, was genau uns eigentlich diese innere Zuversicht gibt. Aber wir fühlen sie. Als ich vor 10 Jahren die erste Folge zu Rick Future veröffentlichte, hätte ich ganz sicher nicht geglaubt, so lange an diesem Projekt zu arbeiten. Oder dieses Vorwort vorzulesen, um auf eine ganze Dekade zurückzublicken. Ich hätte ebenso nie geglaubt, wie viel Platz Rick Future in meinem Leben einnehmen würde. Welche wunderbaren Menschen mir auf dieser Reise begegnen würden und welche Erlebnisse und Erfahrungen ich mit ihnen teilen würde. Im Gegensatz zu manch raumfahrender Spezies des Rick Future-Universums besitze ich nicht die Fähigkeit, in die Zukunft zu blicken. Und das ist wohl auch ganz gut so. So standen mir am Anfang der Reise nur ein gutes Gefühl und die innere Zuversicht zur Seite. Mehr hat es wohl auch nicht gebraucht. Zu Beginn der Serie stand auch ich ganz am Anfang. Rick Future entstand aus dem dringenden Wunsch heraus, mir einen Hörspieltraum zu erfüllen. Etwas, das ich mir als Hörspielfan selbst immer gewünscht hatte, von dem aber offensichtlich die meisten Macher glaubten, es würde nicht funktionieren. Klassische Space Opera. In einem Universum, das sich mit Respekt vor seinen Vorbildern verbeugt, ohne sie dabei einfach nur zu imitieren. Wer weiß, wäre Rick Future nicht als kostenlose Hörspielserie veröffentlicht worden, wäre der Start mit Sicherheit sehr viel schwieriger gewesen. Was für eine großartige Möglichkeit wäre mir damit entgangen. Zu Beginn der Serie war jede neue Episode in jeder Hinsicht ein Abenteuer. Es gab so viele Dinge zu lernen und so viele Möglichkeiten dazu. Der kreative Freiraum war nahezu grenzenlos und Rick Future eine Spielwiese voller Ideen. Der ideale Ausgangspunkt für die nun folgende Reise. Und hier sind sie nun. 10 Geschichten aus dem Rick Future-Universum, stellvertretend für die 10 Jahre, in denen die Serie nun schon existiert. Mein persönlicher Dank gilt an dieser Stelle all den Menschen, die in den vergangenen Jahren, jeder auf seine Art und Weise, einen Teil zu Rick Future beigetragen haben, sei es durch ihre Stimme, ihre Musik oder ihre Illustrationen. Sie alle beim Namen zu nennen, würde den Rahmen dieses Vorworts ohne Zweifel sprengen, doch ohne sie wäre die Serie nicht das Projekt, das es heute ist. Ganz besonders gilt das für mein heutiges Produktionsteam, bestehend aus Dane Rahlmeier, Tim Gößler und Colin Winkler. Wohin die Reise in den nächsten Jahren gehen wird, wer weiß das schon. Wichtig ist mir im Grunde nur eine Sache, die unverändert die Motivation bleibt, an Rick Future zu arbeiten. Ein verdammt gutes Gefühl. Der Weltraum ist mein Zuhause. Ein Ort voller Wunder und Abenteuer. Mit meinen Freunden Hubert und Efi reise ich durch das All. Mein Name ist Rick Future. Und dies sind unsere Reisen im Sternenlicht. Ausnahmezustand. Ich schlug die Augen auf und plötzlich war da dieses Gefühl. Irgendetwas stimmte nicht. Licht, sagte ich, und der Raum erhellte sich. Ich lag in meinem Bett, in meinem Quartier. Mein Blick flog über Metallwände, geschmückt mit Holokarten von der Erde und anderen Welten, sowie einem Dutzend Andenken an vergangene Abenteuer. Meine Klamotten lagen ringsum verstreut auf dem Boden, genau dort, wo ich sie gestern vor dem Schlafengehen aus purer Faulheit liegen gelassen hatte. Alles an seinem Platz, alles wie immer. Trotzdem blieb da dieses Gefühl, wie ein hartnäckiger Knoten irgendwo in meiner Magengegend. Ich griff nach meinem Komm neben dem Kopfkissen und checkte das Chronometer. Es war 8 Uhr morgens Bordzeit. Ich hatte 8 Stunden durchgeschlafen, ein Luxus, der mir selten vergönnt war. Ich lauschte. Doch ich hörte nichts außer den leisen Vetroporen, die uns durch den Hyperraum trugen. Es änderte nichts an der Tatsache, dass irgendetwas nicht stimmte. Ich wusste nicht was, aber ich würde es herausfinden. Als ich aufstand, meldete sich mein Bein mit gedämpftem Schmerz. Eine Nanosekunde lang überlegte ich, ob es nicht klüger gewesen wäre, auf der Waystation zu bleiben und für eine Zellregeneration anzustehen. Nein, dafür war die Station zu sehr mit Erinnerungen an Cassandra behaftet. Und Cassandra war fort. Efi und Hubert saßen in der Küche beim Frühstück. Das heißt, Hubert frühstückte, indem er einen Löffel kalten Gorka-Eintopf nach dem anderen in sich hineinschaufelte. Efi dagegen modulierte gerade eine Kanne frischen Janga. Sie lächelte, als ich eintrat, nur mit meinem Shirt und Solomon Farshorts angetan. »Guten Morgen, Rick!« Hubert zuckte amüsiert mit den Ohren. »Mann, du siehst aus, als hätte ich ein wilder Wag geknuddelt«, sagte er und wandte sich wieder seinem Holopad zu, das den Newsfeed seiner bevorzugten Astranet-Kanäle abspielte. »Morgen«, murmelte ich. »Ist alles okay?« Beide blinzelten mich an. »Ja, bis jetzt schon«, sagte Efi, milde verwirrt. »Was soll nicht okay sein?«, fragte Hubert. »Ach, ich weiß nicht.« Ich ließ dem Modulator ein Glas Orangensaft und eine Schüssel Müsli zaubern. Oder besser gesagt das, was bei dem alten Mistding dafür durchging. Ich setzte mich zu meinen Freunden. »Ich habe so ein seltsames Gefühl.« »Wie seltsam?«, fragte Hubert. »Seltsam, seltsam halt.« Ich zuckte mit den Achseln und kaute mein Müsli. Es schmeckte wie Pappe. Zumindest das war nichts Neues. »Vielleicht hast du nur schlecht geschlafen.« Efi versuchte locker zu klingen, aber in ihren Augen stand Besorgnis. »Nein«, sagte ich, »tatsächlich habe ich sogar durchgeschlafen, wie ein Baby. Zum ersten Mal seit ich weiß nicht wann.« »Dann ein Traum vielleicht?« »Naja, also irgendwas habe ich geträumt«, sagte ich, »aber ich weiß nicht mehr was.« Ich spülte das Pappmüsli mit dem Glas Pseudo-Orangensaft runter. »Wird wirklich Zeit für einen neuen Modulator«, dachte ich. »Ah«, knurrte Hubert, »hier ist jedenfalls alles in Ordnung. Nichts ist passiert. Weniger als nichts. 0,000. Schon okay, ich hab's kapiert.« »Ich mein ja nur.« Hubert verzog beleidigt den Mund und widmete sich wieder dem Holopad. Ich beendete mein Frühstück und ertappte mich dabei, wie ich unruhig mit dem Fuß auf- und abwippte. Auf dem Sideboard standen noch immer die Überreste unseres gestrigen Umtrunks, als wir auf unser, zur Abwechslung einmal, übervolles Interkonto angestoßen hatten. Auf unseren nahenden Urlaub und darauf, dass die Waystation mit all den Unannehmlichkeiten, die wir dort durchgestanden hatten, weit hinter uns lag. Ohne es wirklich zu merken, spielte ich mit Cassandras Amulett. Der Knoten in meinem Magen hatte sich noch immer nicht gelöst. »Ich bin auf der Brücke«, sagte ich und stellte mein Geschirr in die Reinigungseinheit. »Falls irgendwas sein sollte, meldet euch.« »Was soll es sein?«, fragte Hubert. Ich weiß nicht, irgendwas wird passieren, da bin ich tot. Mein Komm piepte. Ich wusste es, rief ich aus und erklärte auf Efis und Huberts verwirrte Blicke hin, Huggins! Ich stellte das Komm auf Lautsprecher und betrachtete Huggins Projektion im Display. Ich grüße Sie, Rick, quarkte unser Lieblingsfordianer. Soweit ich das erkennen konnte, war er in Uniform und auf seinem Schiff. Huggins, sagte ich ernst, was ist passiert? Huggins Froschaugen blinzelten. Passiert? Nix, soweit mir bekannt ist. Wie geht es Ihnen, Rick? Und Ihnen, Miss Effie? Effie und Hubert rückten näher. Sehr gut, danke der Nachfrage, sagte Effie. Und Sie, Hubert, haben die Nanobots Sie schon? Sind längst die Toilette runtergerauscht. Hubert grinste breit. Sehr gut, schätze ich. Okay, genug Smalltalk. Nun spannen Sie uns nicht auf die Folter, Huggins. Was haben Sie für uns? Haben, Rick? Es geht doch um einen neuen Job, oder? Ich meine, deswegen rufen Sie uns doch an. Irgendein Notfall, irgendwo. Huggins Mundwinkel kräuselten sich aufwärts. Ein verlegenes Lächeln. Ich fürchte, damit kann ich Ihnen im Augenblick leider nicht dienen, Rick. Dann irgendwelche Neuigkeiten bezüglich Khan? Oder neue Prophezeiungen von Abteilung 17? Wieder negativ, fürchte ich. Ich zögerte, eine Frage nach Cassandra auf der Zunge. Wie es ihr ging, wohin er sie mitgenommen hatte. Aber ich verkniff es mir. Je weniger ich über Cassandra nachdachte, desto besser. Wieso? Huggins legte den Kopf schief. Haben Sie etwas gehört bezüglich Khan?
Nö, sagte Hubert. Und das ist uns auch ganz lieb so.
Es ist alles ruhig und friedlich, sagte Effie, seit Tagen.
Man höre und staune, aber ich schätze, nach all dem Tube der letzten Zeit haben Sie sich das redlich verdient. Haben Sie schon entschieden, was Sie mit Ihren neu erworbenen Galax anstellen?
Urlaub, sagte Hubert. Nur über das Wo und Wie sind wir uns noch nicht ganz einig.
Oh, ich empfehle Osgama 4. Nette, kleine, fordianische Kolonie. Viel Wasser und...
Huggins, unterbrach ich ihn, die nervösen Hände zu Fäusten geballt. Verstehen Sie mich bitte nicht falsch, aber wieso der Anruf? Ich meine, irgendwas muss doch passiert sein.
So, muss es das?
Huggins Stimme traf vor freundlicher Ironie.
Verdammt, dabei dachte ich, es wäre nett, mich einfach mal ohne besonderen Anlass zu melden und nickt immer nur, wenn es irgendwas zu tun gibt. Einfach um zu hören, wie Sie den Trouble der letzten Tage verkraftet haben. Sie wissen schon, wie Freunde das so tun.
Sorry, sagte ich und fuhr mir durch das ohnehin schon zerzauste Haar. Es ist nur, kennen Sie dieses Gefühl? Ich meine, wenn Sie genau wissen, dass irgendwas im Busch ist, aber Sie haben keine Ahnung was.
Oh, ist mir leider nur allzu vertraut.
Damit liegt er uns schon die ganze Zeit in den Ohren, brummte Hubert.
Huggins, sagte ich, falls Sie irgendwas mitkriegen, melde ich mich umgehend bei Ihnen, natürlich.
Und wie geht es Ihnen? Fragte Effie.
Ich hätte mich ohrfeigen können, dass mir die Frage nicht eingefallen war. Huggins hatte recht, er war ein Freund, einer unserer Besten.
Oh, Sie kennen mich doch, Miss Effie.
Huggins zwinkerte ihr zu.
Ich kann nicht besser klagen, wie immer. Machen Sie sich um mich keine Sorgen. Versuchen Sie lieber, Ihren Captain dazu zu kriegen, sich etwas zu entspannen, bevor er noch...
Plötzlich hielt Huggins inne und lauschte einer bekannten Stimme außerhalb der Projektion.
Ah, habe verstanden, Vollip.
Er drehte sich wieder zur Kamera seines Comms.
Ich muss los, fürchte ich, sagte er. Es war nett, wieder mit Ihnen zu plaudern, Rick, auch wenn es nur kurz war.
Machen Sie's gut, Huggins, sagte Effie.
Und grüßen Sie die anderen Grünlinge von uns.
Hubert grinste.
Werde ich, wenn auch nicht genau in diesen Worten. Huggins, over and out.
Das Comm-Display deaktivierte sich. Ich ließ den rechten Unterarm sinken. Er war ganz steif geworden.
Da hörst du's, sagte Hubert. Alles im grünen Bereich. Grüner als grün.
Ja, murmelte ich, ohne eine Sekunde lang daran zu glauben. Den Rest des Tages gab ich mir alle Mühe, mich abzulenken. Ich ließ alte Holofilme laufen, surfte im Astranet oder hörte Just Like That und andere Songs von Suki Patel rauf und runter. Nichts half. Während die Eric auf dem Weg zur Transferstation im Kobamir-System durch einen Hypertunnel nach dem anderen raste, wurde aus dem Gefühl, langsam aber unaufhörlich, eine Gewissheit. Irgendein Unglück wartete nur darauf, über uns hereinzubrechen. Ein Hypersturm, ein Antriebsausfall, bis dato unbekannte Weltraummonster, die unser Schiff anfielen. Aber nichts geschah, nicht das Geringste. Und das machte mich nur noch verrückter. Es war wie eine juckende Stelle, die man nicht kratzen konnte. Evi und Hubert sahen zu, wie ich auf der Brücke auf- und ab marschierte. »Noch ein Schritt«, knurrte Hubert, »und ich fessel dich eigenhändig und stopf dich in den nächsten Spind.« »Rick«, sagte Evi sanft, »bitte beruhig dich. Nur noch ein paar Stunden und wir sind auf der Station. Vielleicht kannst du dich dort etwas ablenken? Würde ich ja gern. Aber ich habe das Gefühl, in meinem Inneren schrillt die ganze Zeit irgendeine Alarmglocke. Hubert, hast du das Schiff gescannt? Doppelt und dreifach. Und dann noch ein viertes Mal, weil du so unglaublich nett drum gebeten hast. Dann check es noch ein fünftes Mal, verdammt!« Ich musste tief Luft holen. »Merkt ihr das nicht? Irgendwas liegt in der Luft.« Der Pilotensessel knarrte, als Hubert sich mir zudrehte. »Bald es dich tröstet. Die Atmo habe ich auch geprüft. Alles bestens. Klarstes, reinstes O2. Aber lass mich raten. Auch das beruhigt dich nicht.« »Richtig geraten.« Ich dachte an unseren bevorstehenden Aufenthalt auf der Transferstation. Wir wollten dort Ersatzteile und ein paar exotischere Vorräte einkaufen. Anders als nicht wenige andere Orte, die wir frequentierten, war die Station sauber und die meisten ihrer Besucher ehrbare Bürger. Trotzdem, Kahns Agenten konnten überall lauern. Und wie hieß es so schön, das Universum beißt dich bevorzugt dann in den Allerwertesten, wenn du es am wenigsten erwartest. Ich lief weiter auf und ab. Huberts linkes Auge zuckte. »Pepe, sei so gut und hol mir eine Ampulle Morpholazin aus der Medibox.« Evi schmunzelte. »Für dich?« »Für ihn! Großer Galaxis, du drehst dich im Kreis wie ein ralliger Prongo. Komm endlich zur...« Er verstummte, als mehrere Anzeigen plötzlich von grün auf rot sprangen. »Was zur?« »Seltsam.« Evi checkte die Anzeigen. »Da nennt sich ein Schiff?« Ich stürzte an die Konsole. »Was für ein Schiff? Und wo?« Mein Herz hämmerte im schnellen Vorlauf, als ich die Projektion auf der Konsole sah. Tatsächlich, ein mittelgroßes Schiff, etwa 200.000 Klicks hinter uns. Aber wir waren Kiloparsec vom nächsten bewohnten System entfernt. »Laut Signatur ist es ein tribulanisches Schiff«, sagte Evi.
»Ein Frachter, würde ich mal tippen.«
Hubert deutete auf eine bauchige Sektion mit Schiffs.
»Hm, ziemlich weit ab vom Schuss. Haben die sich verlaufen?«
Ich verschränkte die Arme, jeden Muskel angespannt. Das war es. Ich wusste es. Was immer mir mein sechster Sinn oder was auch immer zuflüstern wollte, dieses Schiff war der Grund dafür.
»Evi, ruf sie!«
Sie verzog skeptisch ihr hübsches Näschen. Trotzdem sagte sie, »Okay, bleibt nur die Frage, ob sie mit uns reden wollen.« Ein Tribulaner erschien auf dem Hauptschirm. Die fremdartigen Augen mit der waagerechten Iris in tiefen Höhen versunken, den unterarmlangen Rüssel zum Salut erhoben.
»Oh«, sagte er, »hallo da draußen. Ich wünsche einen guten Tag.«
Er blinzelte, nicht wenig verwirrt, wie es schien. Bei Tribulanern war das immer schwer zu sagen. Ihre Mimik war etwa so ausdrucksstark wie alter Kaugummi. »Mein Name ist Rick Future von der Eric«, sagte ich. Ernst. Kühl.
»Ah«,
sagte der Tribulaner.
»Angenehm. Amok. Captain Amok Nu. Zu Ihren Diensten.«
»Sie sind ziemlich weit draußen, Captain«, sagte ich.
»Genau wie Sie, Captain. Wie war doch gleich Ihr Name?«
»Ist alles in Ordnung bei Ihnen an Bord?«
»Oh, ja, alles bestens, keine Sorge. Unser Navi-Computer hatte einen kleinen, wie sagt man, Schluck auf beim letzten Update und hat uns einen Umweg von einigen hundert Lichtjahren beschert. Aber jetzt läuft er wieder einwandfrei. Wie nett, dass Sie fragen.
Sein Rüssel zuckte auf eine Art, die, das wusste ich inzwischen, die tribulanische Art zu lachen war. Nur leider beruhigte mich das kein Stück. Und was ist Ihr Ziel, Captain?
Gamula Nebor. Warum fragen Sie?
Nur aus Interesse.
Ja, verstehe.
Sicher, dass bei Ihnen alles okay ist?
Ja, sehr sicher. Ich dachte, das hätte ich bereits gesagt.
Gibt es irgendetwas, das wir für Sie tun können, bei dem Sie Hilfe brauchen?
Emognus Rüssel schien sich verknoten zu wollen.
Nicht, dass ich wüsste, Captain, aber danke der Nachfrage. Ich bedanke mich für das Gespräch und Ihre Hilfsbereitschaft. Aber ich fürchte, unser Kunde kann nicht lange warten. Dringende Geschäfte, Sie verstehen. Ich wünsche Ihnen noch einen guten Flug.
Warten! Die Verbindung brach ab. Sie, vollendete ich. Und verfolgte auf dem Schirm, wie das tribulanische Schiff so schnell es konnte in den Normalraum sprang, weit weg von uns.
»Wenn ich es nicht besser wüsste«, sagte Efi trocken, »würde ich sagen, du warst ihm peinlich.«
Ich sah sie an.
»Peinlich? Ich?«
»Große Galaxis«, knurrte Hubert, mit nicht wenig Schadenfreude. »Hättest du nicht noch ein bisschen aufdringlicher sein können?«
Ich ignorierte den Kommentar. »Hubert, Sprung in den Normalraum einleiten.«
»Bitte? Was? Wieso?«
Ich rieb mir mein Kinnbärtchen. »Die haben irgendwas zu verbergen und ich will wissen, was. Scan noch mal deren Schiff, alle Frequenzen.«
»Und nach was, bitteschön?«
»Waffen, Anomalien, was weiß ich. Efi, versuch dich in ihr Kommsystem zu hacken.«
Sie blinzelte unsicher.
»Um was zu tun?«
»Na was schon, sie abzuhören.«
»Rick, ich bin mir nicht sicher, ob das so eine gute Idee ist.«
»Und wenn das Piraten waren? Oder Schlimmeres?«
»Dann hätten sie uns schon längst die Zähne gezeigt.«
»Kommt schon, so weit hier draußen. Findet ihr das nicht verdächtig?«
Hubert verschränkte die pelzigen Arme.
»Das Einzige, das ich hier verdächtig finde, ist, wie du dich aufführst. Tu dir selbst und vor allem uns den Gefallen und nimm eine Mütze voll Schlaf. Das ist ja nicht auszuhalten.«
Ich sah beistandsuchend zu Efi. Sie blickte verlegen drein.
»Rick, ich glaube, du redest dir nur etwas ein.«
»Püppi hat recht. Was immer es ist, dreht's dir lieber wieder aus, bevor dir noch eine Sicherung durchbrennt. Oder uns.«
Ich blickte von einem zum anderen. »Ach, ihr meint, ich bin paranoid oder sowas?«
Efi legte ihre glänzende Hand auf meinen Oberarm.
»Nein, natürlich nicht, aber...«
»Irgendwas stimmt nicht«, stellte ich klar. »Irgendwas hier läuft gerade schief und ich will endlich wissen, was, verdammt nochmal!«
Ich trat gegen die Konsole. Es half wenig.
»Rick«, begann Efi.
»Hör zu«, setzte Hubert an.
Ich ließ keinen von beiden ausreden.
»Verflucht nochmal, der Sturm war kurz davor, über uns reinzubrechen. Wieso merkten Sie das nicht?« »Ich hielt es nicht länger aus.«
»Ich durchsuche das Schiff«, sagte ich, zückte meinen Laser und verließ die Brücke.
Weder Hubert noch Efi versuchten, mich aufzuhalten. Den Laser im Anschlag durchforschte ich einen Raum nach dem anderen. Den Zentralkorridor, mein Quartier, Huberts, Efis, das Gästezimmer, die Küche, das Bad und so weiter. Ich ließ das Schiff x-mal das Shuttle scannen, den Maschinenraum, jeden Quadratzentimeter der Hülle, innen und außen, soweit die Sensoren reichten. Nichts. Die Eric lief einwandfrei, als wäre sie eben erst vom Stapel gelaufen. Ich sah die Anzeigen auf meinem Comm-Display und glaubte kein einziges Wort davon. Schon von klein auf, von meinen ersten Tagen auf dem Mars an, hatte ich gelernt, meinem Instinkt zu vertrauen. Und mein Instinkt hatte sich dafür bedankt, indem er mir so oft das Leben gerettet hatte, dass ich mit dem Zählen nicht mehr hinterherkam. Irgendwas würde passieren, oder schlimmer, es war bereits passiert, und wir würden es nicht mehr aufhalten können. Ich hatte das Gefühl,
Nein, ich wusste, dass wir beobachtet wurden, dass irgendjemand jeden meiner Schritte genau im Auge behielt und dass jeder dieser Schritte mich näher und näher auf eine Falle zutappen ließ. Nur welche Art von Falle? Ich hatte alle Räume gecheckt. Alle bis auf einen. Der Frachtraum der Eric tat sich vor mir auf. Eine große Stahlhöhle, in der viel zu viele Lichter ausgefallen waren. Leere Kisten standen überall herum und fingen Staub. Schleifspuren von Lastservos zogen sich auf dem Boden dahin. Die Ketten der Verladekräne baumelten im leisen Hauch, der aus den Lüftungsschächten drang. Es war kalt hier drinnen. Es gab keinen Grund, auch nur ein einziges Mikrojoule für die Heizung zu verschwenden, nicht bei unserem Budget. Trotzdem kam es mir kälter vor als jemals zuvor. Dunkler. Ich aktivierte meine gute alte onyktianische Leuchte, während ich mich, den Laser in beiden Händen, Schritt für Schritt vortastete. Doch wohin der Lichtkegel auch glitt, es war nichts zu sehen, außer Kisten und Stahlwänden. Ich dachte an den schwarzen Korridor auf der Ways, an den Nakrutianer, der in der Finsternis auf Cassandra und mich gelauert hatte. Ich dachte an das größenwahnsinnige Kristallding auf Godimar, das seine telepathischen Ketten um mich gelegt hatte. Was, wenn sich irgendetwas Unsichtbares an Bord eingenistet hatte? Wenn es irgendwie Hubert und Efi beeinflusste? Vielleicht war ich der Einzige, der spüren konnte. Vielleicht war es auch Strangeness. Vielleicht hatte die Eric irgendein mikroskopisches Leck, durch das die Strahlung eindrang und uns alle veränderte, mutierte. Mein Verstand sprang von einem Worst-Case-Szenario zum anderen. Dann fühlte ich es. Ein Prickeln in meinem Nacken. Ich war nicht länger allein. Wie lange schon, das wusste ich nicht. Aber jemand war hier, mit mir im Frachtraum. Mein Blick zuckte zu einer Pyramide aus Kisten, direkt neben mir. Adrenalin strömte durch meine Adern, machte mich hellwach und jeden Muskel kampfbereit. Es war ein vertrautes Gefühl. Fast schon willkommen. Langsam näherte ich mich dem Kistenstapel, ging dann in Deckung und spähte hinter den Kisten hervor. Ich hatte mich nicht getäuscht. Jemand war hier. Er stand im Dunkeln unter einer ausgefallenen Lampe. Eine menschliche Gestalt. Ich hielt den Atem flach, den Laser in der Hand, den Finger am Abzug. Dann sprang ich vor. »Ganz ruhig, Rick, ich bin es nur.« »Efi«, flüsterte ich. Mit erhobenen Händen trat sie näher und ins Licht. Sie versuchte zu lächeln. »Du kannst den Laser jetzt runternehmen, okay?«
»Ich dachte...«
Verwirrt steckte ich die Waffe ins Holster. »Efi, es tut mir leid, ich wollte dich nicht erschrecken. Ich dachte, du wärst...«
»Ruli kam persönlich?«
Jetzt wirkte ihr Lächeln selbstsicherer. »Rick, ich weiß, was los ist. Ich weiß, woher dein Gefühl kommt.«
»Ach ja?«
»Ja«, sagte sie und trat näher. Trotz der dämmerigen Beleuchtung funkelte ihr schönes Gesicht wie poliertes Silber. »Und du hast recht. Etwas stimmt nicht. Das heißt, etwas ist anders als sonst.« Ich zuckte mit den Achseln.
»Und was? Bitte, ich habe jetzt keine Lust auf Rätselraten.«
Denn mein inneres Alarmsystem schrillte noch immer mit 100 Dezibel.
»Hörst du das?«
Efi legte gespielt die Hand hinter das Ohr.
»Ich höre...«
»Nichts«, sagte ich. »Nur die Antriebe. Unsere Echos.« »Genau«, sagte sie und lachte. »Keine Zeitstürme. Keine dem Tod geweihten Raumstationen oder machtbesessene Masken. Zum ersten Mal seit, ich weiß nicht wann, müssen wir nicht um unser Leben laufen. Oder darum kämpfen. Irgendwelchen bösen Buben das Handwerk legen oder den Tag retten. Wir können zum ersten Mal seit Ewigkeiten entspannen. Wir haben unsere Ruhe. Ein echter Ausnahmezustand für uns.«
Ich sagte nichts, wartete auf den Rest.
»Nur leider gibt es jemanden an Bord, dem das ganz und gar nicht schmeckt.«
Sie tippte lachend auf meine Nasenspitze. Ein warmer Schauer überlief mich.
»Du brauchst sie, Rick. Die Kämpfe, die Wunder, die Abenteuer. Du brauchst sie wie die Luft zum Atmen. Und wenn du sie nicht hast, dann suchst du nach ihnen.
Sie stand ganz nahe vor mir. Aber eins ist sicher. Ich sah sie fragend an. Dass der ganze Trubel bald wieder weitergeht. Sehr wahrscheinlich früher, als uns lieb ist. Sie zuckte anmutig mit den Achseln.
Wir ziehen ihn magisch an. Oder er uns. Oder beides. Aber bis es soweit ist,
sie berührte mein Gesicht, versuch die Ruhe zu genießen, bevor es wieder zu stürmen anfängt. Okay? Auf einmal war ihr Lächeln ansteckend. Gott, dachte ich beim Gedanken an den Zirkus, den ich veranstaltet hatte, und grinste beschämt. Elvis und Christus, ich bin wirklich der hinterletzte Trottel, oder?
Nein,
ihr Lachen klang wie Musik. Du bist Rick Future. Sie hakte sich bei mir unter. Und jetzt komm, sonst denkt dieses golvonische Riesenschaf noch, dass ich dich tatsächlich K.O. geschlagen habe. Ich geleitete sie zurück in den Hauptkorridor.
Alles bloß das nicht.
Ich schenkte ihr ein Lächeln. Danke, Evie.
Gern geschehen, sagte sie und zwinkerte mir zu.
So begann unser längst überfälliger Urlaub. Es dauerte keinen halben Standardtag, dann ging es wieder los. Kämpfen, laufen, den Tag retten. Denn Evie hatte recht. Ich bin Rick Future.